2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen.
Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Es ist Montag, der 13. April 2015, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den 1. FC Nürnberg am Freitag. Ich spreche heute mit Stefan und Alexander von Club Fans United. Moin, die Herren.
Schönen guten Abend.
Servus.
Erzählt doch bitte mal unseren Hörerinnen vorab, ja, was Club Fans United ist und wo man euch sonst noch so im Internet finden kann.
Stefan, würde sagen, du als unser Senior bei Club Fans United, das überlasse ich dir.
Ja, Club Fans United ist ein, ja, ist aus einem Blog entstanden, ist mittlerweile ein Fanmagazin, gibt es schon in seiner frühesten Form seit Mitte der 90er Jahre, seit das Internet populär geworden ist. Da habe ich angefangen, so eine Seite über den 1. FC Nürnberg zu machen. Dann ist das immer wieder mal aus beruflichen Gründen eingeschlafen. Und so, ich glaube, Ende 2005 hatte ich dann die Idee, jetzt mal wieder einen Blog zu machen und auch mit mehreren Autoren das zu gestalten. Habe dann da auch über den Blog dann nach Leuten gesucht. Da hat sich der Alexander gemeldet und ja, so sind wir gewachsen und gewachsen und mittlerweile ein ziemlich großes Fanmagazin.
Das heißt, sag bitte nochmal die URL, wo findet man den Blog?
www.clubfans-united.de.
Okay, das werde ich nachher auch nochmal verlinken. Und ja, auf Twitter findet man euch auch, wahrscheinlich auch auf Facebook, ne?
Twitter, Facebook, Google+, überall. Einfach nach Clubfans United suchen, dann findet man uns.
Das volle Programm.
Instagram, was du willst. Alles da.
Da seid ihr ja gut aufgestellt.
Ja, ich denke, das ist so ein bisschen aus dem Wunsch gewachsen, kanalunabhängig zu sein und zu sagen, wir versuchen überall da zu sein, wo die Fans sind. Und deswegen haben wir uns da überall ein bisschen aufgestellt. Und das ist auch neugierig, Stefan und ich, wir sind beides so Leute, die auch gerne mit solchen Formaten spielen. Mhm. Auch Podcast zum Beispiel haben wir ja auch einen eigenen Podcast. Und das macht uns einfach mal Spaß, da Sachen auszuprobieren. Und meistens bleiben wir dann auch hängen.
Ja, wie oft macht ihr den Podcast in welcher Frequenz?
Stefan? Relativ unregelmäßig. Wir versuchen es mindestens einmal im Monat zu machen, aber es hängt natürlich auch davon ab, wie viele Themen wir haben, wie die Lage gerade beim FCN ist. Wenn jetzt mal 4 Wochen lang nichts passiert, über das man großartig reden könnte, dann machen wir auch nichts. Aber wir versuchen auch immer aktuell zu sein zu gerade interessanten Themen.
Ja, vielleicht auch dazu, wir wollen da eigentlich nicht so, jetzt wie ihr das macht, spieltagsspezifisch sein, sondern eigentlich ein bisschen so aus größerer Blick von oben drüber schauen. Und da ist eigentlich eher die Spieltage fast ein bisschen hinderlich, weil man eigentlich, sobald man über Spieltage spricht, keinen Tag zu spät sein darf. Und wir wollen doch ein bisschen mehr immer die Klammer bilden. Und deswegen müssen wir uns mal gut schauen, wann wir einen Podcast platzieren können.
Die Klammer bilden wir ja auch immer. Es gibt ja mal noch eine Hauptsendung pro Monat bei uns mit illustren Gästen. Insofern haben wir das auch abgedeckt, aber natürlich habt ihr recht, diese vor dem Spiel und nach dem Spiel, das ist dann nochmal ein bisschen nebenbei, das Ganze. Mhm. Wie lange seid ihr schon in Sachen 1. FC Nürnberg unterwegs? Also wenn ich jetzt Stefan höre, wahrscheinlich schon ziemlich lange.
Klinge ich so alt?
Nee, aber du hast gesagt, so, das ging schon Mitte der 90er los.
Ja, also ich bin 1978 geboren, bin dann Mitte der 80er natürlich zwangsläufig, bin hier in Nürnberg geboren, mit dem 1. FC Nürnberg in Kontakt gekommen, bin dann auch Fan geworden, bin seit Anfang der 90er regelmäßig ins Stadion gegangen, ja. Okay. Seit Mitte der 80er Clubfan.
Ja, dann ich bin ein Jahr älter als du und gehe auch 2 Jahre oder ich bin seit Ende der 80er Jahre dabei. Insofern gucken
sind wir uns sehr ähnlich.
Sind wir uns sehr ähnlich, genau.
Ja, ich denke, wir sind alle so die Generation so der 80er, 90er Jahre Fans, die da groß geworden sind. Als es noch keine Ultraszene gab. Man merkt es einfach schon von dem, wie man schreibt und wie man berichtet, dass das einfach eine andere Generation Fans noch ist. Also noch nach den Kuttenfans vor den Ultras.
Ja. Wenn du das jetzt so explizit sagst, ist für dich die Ultraszene eher was Negatives oder was Positives? Oder?
Nein, ganz im Gegenteil. Im Gegenteil zu weder noch, weil wir stellen uns ja ganz bewusst neutral. Ich habe auch immer wieder, haben wir Kontakte dazu, aber wir lassen uns gegenseitig unseren Raum. Ich sage einfach, die Ultras ist eine eigene Fankultur, die hat ein eigenes Format, die hat eigene Ideen, eigene Ansprüche und die berichten am besten über sich selber. Wir sind eine andere Art von Fans, die es anders beobachten, anders sehen und deswegen lassen wir uns eigentlich koexistieren. Und ich kenne mich nicht so gut bei den Ultras aus, das sage ich auch immer ganz offen, außer das, was ich persönlich erlebe und deswegen halte ich mich da auch zurück und werte das nicht, außer meine persönliche Meinung manchmal, wenn mir irgendwelche Aktionen nicht gefallen haben, aber sonst lassen wir uns gegenseitig einfach leben.
Gut, dann kommen wir doch mal darauf, wie ihr die Sicht auf das Sportliche habt. Vor der Saison, wie waren da eure Erwartungen und wie deckt sich die jetzt mit der aktuellen Tabellensituation?
Wir könnten nicht unterschiedlicher aufgestellt sein als Stefan und ich momentan, glaube ich. Ich glaube, wir hatten selten so konträre Auffassungen vor der Saison wie in dieser Saison gehabt. Ich kann mal meine Sicht darstellen. Ich habe jetzt kann ich mal sagen, ich habe es immer gewusst. Ich habe sie total negativ bewertet, die Saison. Ich habe mir den Kaderumbruch angeguckt und das, was ich gesehen habe, hat mir überhaupt nicht gefallen, von hinten bis vorne nicht. Weder die Aussagen noch die Ziele, die haben nicht zu den Handlungen gepasst und das gefiel mir nicht, wurde auch schlecht korrigiert, meiner Ansicht nach. Und dass wir da stehen, wo wir jetzt stehen, ist für mich überhaupt keine Überraschung, sondern das war so absehbar. Das war vollkommen klar.
Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich hatte vor der Saison auch mit dem Kaderumbruch schon die Hoffnung, dass wir oben angreifen können, weil ich einfach verglichen habe mit den anderen Mannschaften in der zweiten Liga und da sah ich jetzt auch keine besseren Spieler als bei uns. Hab zwar gewusst, dass wir einen großen Kaderumbruch hatten, dass wir eine komplett neue Mannschaft haben und dass es eine Zeit brauchen wird, bis sich die Mannschaft einspielt. Allerdings muss ich da auch eingestehen, habe ich das auch unterschätzt, dass es so lange dauert, bis sich die Mannschaft einspielt. Dann haben wir den Trainer entlassen, haben wir einen neuen Trainer bekommen mit Rene Weiler, der dann auch gleich erfolgreich war. Wir waren dann auch wieder in der Winterpause auf Schlagdistanz. Wir waren ja Sechster gewesen, hatten, glaube ich, bloß 5-6 Punkte Rückstand oder waren es 8 Punkte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir waren nicht so weit weg von den Aufstiegsplätzen. Und ich hätte mir dann gewünscht, dass im Winter was passiert und es passierte aber nichts. Wir haben 3 Spieler geholt, einen von der Bank in Freiburg, die anderen 2 sind in ihren Vereinen nicht weitergekommen, waren da schon aussortiert, also da kam nichts, was Hoffnung machte und dann der Auftakt in Frankfurt dann in der Rückrunde gleich verloren und damit war es eigentlich vorbei und ja, eine gebrauchte Saison, würde ich sagen, zum Vergessen.
Du hast es gerade angesprochen, also jetzt die letzten Wochen, ihr habt jetzt seit 6 Spielen nicht mehr gewonnen und euer letzter Sieg datiert vom 22. Februar in Düsseldorf. Ist das jetzt ein gravierender Abwärtstrend, der euch eventuell nochmal direkt so in den Abstiegskampf bringen wird? Oder meint ihr, die Saison ist für euch weitestgehend gelaufen? Also ich kann euch gleich mal sagen, was ligagott.de mir ausgespuckt hat, aber vielleicht sagt ihr es einfach nochmal.
Ja, also von den Ergebnissen her ist es natürlich ein Abwärtstrend, aber wenn man gesehen hat, wie wir gespielt haben, also es ist ja eigentlich unerklärlich, warum wir gegen Bochum nicht gewonnen haben, warum wir in Leipzig nicht gewonnen haben. Das ist vielleicht auch so ein bisschen das Dortmund-Problem. Wir haben Chancen am Fließband kreiert gegen Bochum, gegen Heidenheim in Leipzig und haben halt einfach die Tore nicht gemacht. Und dazu kam halt dann noch ein relativ schlechter Torhüter mit Patrick Krakowski, der in einer relativ schlechten Form ist bei uns, wo dann halt mal ein Weitschuss aus 25 Metern reingeht. Also ich glaube, die Saison ist für uns gelaufen. Es geht um nichts mehr. Wir werden noch 2-3 Mal gewinnen und das war's dann auch.
Dein Wort in Gottes Ohr, Stefan. Dein Wort in Gottes Ohr. Ich sehe es ein bisschen bedenklicher, aber das liegt auch meiner Grundskepsis dieser Saison geschuldet. Ich sehe es natürlich schon so. Wir haben unter Weiler am Anfang vielleicht manchmal Punkte geholt, wo wir nicht verstanden haben, warum wir die Punkte holen. Jetzt verlieren wir sie, warum wir denken, eigentlich, warum verlieren wir die eigentlich? Aber die Entwicklung ist natürlich trotzdem bedenklich. Also wer in der zweiten Liga 6 Spiele so schlecht punktet, der muss natürlich jetzt nach unten schielen. Aber unser großes Glück kann natürlich sein, dass es dieses Jahr wirklich eigentlich Mannschaften gibt, die auch noch schlechter punkten. Und das sind jetzt doch, glaube ich, 10 Punkte. Da muss schon einiges passieren. Allerdings hat man in Nürnberg schon Pferde vor Apotheken kotzen sehen. Deswegen ist man in Nürnberg ein bisschen gebranntes Kind.
Ja, ich meine, euer Restprogramm liest sich eigentlich aus eurer Sicht ganz gut, denke ich. Da sind noch viele Mannschaften von unten, also die unter euch stehen, mit dabei. Insofern
Dort wobei wir gegen am liebsten gegen die gewonnen haben, die weiter oben stehen. Wir haben ja Ingolstadt besiegt, hatten nochmal RB Leipzig besiegt. Also das haben wir noch hingekriegt. Wir haben allerdings gegen FSV Frankfurt und Co. zweimal verloren. Also ob das ein Vorteil ist, wir werden sehen.
Ja, also ligagott.de sagt übrigens, ihr steigt mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,13% ab. Also mit einer Wahrscheinlichkeit, die relativ gering ist.
Gleich null.
Gleich null ist. Aber genauso auch nach oben, das ist noch schlimmer. Aufsteigen werdet ihr nicht mehr mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,01%, sagt ligagott.de. Wie auch immer. Das nur mal so als Spielerei am Rande. Gut, ihr hättet schon gesagt, ihr hättet einen Umbruch vor der Saison. Wer ist denn trotzdem so, sag ich mal, jetzt der Spieler in der Saison jetzt, der so ein bisschen sozusagen herausragt, wenn ihr einen benennen könnt?
Alexander?
Ja, genau. Danke, Stefan. Ich verfall genauso in ein Schweigen und muss wirklich nachdenken, wer da der Spieler ist. Weil ich glaube, alle haben da ein bisschen enttäuscht. Und das Maximum, was wir haben müssen, eine Stabilisierung, dass jetzt Hofland zurückgekommen ist nach seiner Verletzung und hat gute Spiele am Anfang gemacht. Allerdings hat er zwischenzeitlich auch ein paar richtige Fahrkarten reingeworfen. Da muss man auch schon wieder Abstriche machen. Also ich könnte jetzt keinen Gewinner der Saison sehen. Also es gibt vielleicht welche, die sind nicht Verlierer, aber der große Gewinner, den sehe ich jetzt nicht.
Also ein Gewinner zumindest im Status quo ist der im Winter geholte Guido Burgstaller.
Ja, das ist richtig. Ja.
Weil der sich einfach reinhaut. Er ist nicht der beste Fußballer, aber er macht genau das, was die Leute in Nürnberg sehen wollen. Er kämpft, er rackert und er schießt auch mal ein Tor, er bringt auch mal einen Ball zum Gegner. Das wollen die Leute sehen. Der läuft 90 Minuten. Gibt 110%, also der ist mit Sicherheit ein Gewinner, weil ich glaube, von den Winterneuzugängen haben wir uns in Nürnberg am wenigsten eigentlich erwartet.
Okay. Was ich noch finde, dass der Silvestre eigentlich eine ganz okaye Quote hat im Sturm, oder? Also dafür, dass er jetzt die erste Saison bei euch spielt.
Ja, aber es ist natürlich für die Ablösesumme, die wir da gezahlt haben, haben wir uns natürlich auch mehr erhofft. Und was natürlich jetzt auch als Kritik ist, die durchaus auch an die Kaderzusammenstellung natürlich geht, ist, Silvester ist eigentlich ein Spielertyp, der jetzt spontan überhaupt nicht zu der Spielweise passt, die wir praktizieren oder auch praktizieren wollen. Ich schätze Silvester nach wie vor als einen klassischen Konterstürmer ein. Und das haben wir als Nürnberg einfach fast nicht die Situation, dass wir auf Konter spielen. Und damit hängt er eigentlich laufend in der Luft.
Wobei er genug Chancen hatte in den letzten Spielen.
Ja, aber ja. Trotzdem, ich glaube, seine Stärken kommen da nicht zu tragen. Und das ist ein bisschen, entweder man stellt das Spielsystem um auf ihn, oder er stellt sich um, damit er nächstes Jahr hoffentlich dann die erhoffte Verstärkung wird, die ja auch nicht ganz billig war für Nürnberger Verhältnisse.
Das heißt, was ist da an Geld geflossen?
Ich glaube 1,7 Millionen.
Wird kolportiert in den Medien.
Ja. Na gut, also wir haben für unseren Top-Stürmer 1 Million bezahlt, der jetzt in der U23-Mannschaft spielt. Insofern habt ihr da eine ganz gute Kosten-Nutzen-Relation, finde ich.
Dann dürfen wir bei den Pool-Tours nicht mit einrechnen, denn der war auch teuer. Und also ich denke mal so, wenn Mannschaften wie auch St. Pauli oder in Nürnberg da solche Geldsummen in die Hand nehmen, dann denke ich mal, muss man mehr Ertrag erhoffen. Also nicht, dass jetzt die Granaten in der Liga sind, aber doch, dass sie auf jeden Fall ihren Zweck erfüllen und dafür passen, wofür man sie gescoutet hat. Und da ist es natürlich schon so, wenn man gerade bei Silvester gesehen hat oder eben auch bei Dave Bultus, dass die eigentlich so eklatant in manchen Belangen einfach nicht reinpassen, dann hinterfragt man natürlich schon auch das Scouting. Das ist ja bei uns auch ein großes Thema derzeit.
Ja. Ansonsten, eure Abwehr wirkt jetzt auch nicht so, sag ich mal, sattelfest. Ihr habt auch schon über 40 Gegentore, ne? 41. Habt ihr euch da mehr versprochen vor der Saison irgendwie, dass das kompakter ist? Oder sagen wir mal so, wo ist da das Problem bei euch?
Wo fängt man da eigentlich an? Also, wir haben wirklich ein riesiges Abwehrproblem. Das fing natürlich damit an, dass wir durch den großen Umbau nicht genau wussten, was wir eigentlich machen. Pinola war ja in der Bundesliga quasi schon aussortiert, wurde dann wieder reaktiviert. Dann hatten wir eigentlich auf der Linksverteidigerposition drei Kandidaten, was sehr opulent ist, mit diesem Bultus eben als einen großen, teuren Einkauf dazu. Wir dachten, da können wir uns wirklich viel aussuchen und durchvariieren und es hat nichts funktioniert. Dann hat sich Hofland sehr sehr früh, sehr lange verletzt. Das hat natürlich als der Kern der Abwehr für uns ein ganz großes Problem bedeutet. Und seitdem experimentieren wir rum. Haben auch einmal noch nachgekauft mit Jeluska, aber werden hinten und vorne nicht so richtig glücklich mit unserer Abwehr, weil immer wieder individuelle Fehler dabei sind. So richtig stabil wirkt das Konstrukt nicht und klar, davon hat man sich mehr erhofft, weil wir auch natürlich wissen, dass in der zweiten Liga auch sehr viel über die Abwehrarbeit geht. Und wenn man natürlich so viele Tore kassiert, dann kann man so gar nicht so viel vorne schießen, um Punkte zu machen.
Mhm. Ihr hattet schon darüber gesprochen, dass ihr während der Saison einen Trainerwechsel hattet. Das war am 12. November, da kam der René Weiler aus der Schweiz, ne? Und hat den Valerien Ismael abgelöst. Wie seht ihr das? War der Wechsel richtig? Kam der zum richtigen Zeitpunkt? War das nötig? Und wie seid ihr mit dem neuen Trainer zufrieden?
Stefan, lass ich dir mal einen Vorteil.
Ja, nötig war er auf jeden Fall. Also Valerie Ismael ist auch bei den Fans nie wirklich angekommen. Ich denke auch, das war sein Hauptproblem. Es gibt da viele unterschiedliche Meinungen in Nürnberg über Valerie Ismael. Ich glaube, er hat sich einfach, er war einfach überfordert mit der Situation in Nürnberg. Er kam von einem Regionalligisten von Wolfsburg 2, von der zweiten Mannschaft, nach Nürnberg mit einem riesen Umfeld, mit einem Riesendruck, mit einer Riesenaufgabe hier den 1. FC Nürnberg zum Aufstieg zu führen und ist daran, ich glaube, selber kläglich gescheitert. Ich glaube, für ihn wäre es besser gewesen, er wäre in die dritte Liga zu Rot-Weiß Erfurt gegangen, wo er seine Ruhe gehabt hätte. Ich glaube nicht, dass er ein schlechter Trainer ist, aber man hat einfach gemerkt, dass er in Nürnberg an irgendeinem Punkt überfordert war. Er hat dann ständig probiert, er hat ständig die Mannschaften getauscht, er hat ständig andere Systeme gespielt und wir kamen regelmäßig eins auf die Mütze. Von daher war der Wechsel zu René Weiler richtig, weil wir damit einen erfahrenen Trainer geholt haben, der auch schon ein bisschen älter ist, der besser mit den Spielern umgehen kann, der die Situation hier auch realistisch eingeschätzt hat. Ja, und ich denke, René Weiler macht hier gute Arbeit, auch wenn wir jetzt die letzten Spiele verloren haben, hat man doch schon auf dem Platz gesehen, was er für eine Philosophie hat und was er spielen will, und es sieht auch gut aus, wir haben halt nur die Tore nicht gemacht.
Man muss auch dazu sagen, dass ja René Weiler eigentlich ja schon im letzten Sommer als Kandidat heiß gehandelt worden ist. Damals dem Ismael der Vorzug gegeben worden ist. Man hat quasi diese Entscheidung revidiert. Man muss natürlich auch sagen, dass Ismael auch die undankbare Aufgabe hatte, sehr, sehr harte Maßnahmen zu ergreifen, zu versuchen, eine Struktur in die Mannschaft, auch eine Hierarchie reinzubringen. Hat da ja auch Schäfer erstmal rasiert, was in Nürnberg sicherlich ganz schwierig war. Doppelt bedenklich, dass er jetzt wieder reaktiviert worden ist, also, aber das will ich jetzt gar nicht so tief ausholen. Ich glaube schon, dass es Ismael nicht leicht hatte, aber er hat dann auch sehr schnell seine Linie verloren und wie Stefan das schon gesagt hat, hat sehr viel ausprobiert, wirklich auch nicht nur personell, sondern auch von der Philosophie. Dann hieß es lange mal, wir never change a running system, oder man holt mal zumindest mal ein funktionierendes System und versucht es beizubehalten. Dann hat er wieder alle Positionen gewechselt. Also es war, ich habe es mal ganz böse, er hat mich an einen Praktikanten erinnert, der einfach mal rumprobiert und mal dieses, mal jenes ausprobiert, aber nicht genau weiß, was er eigentlich wirklich tun muss und entsprechend auch dann keinen Rückhalt mehr gehabt hat. Mhm.
Gut, kommen wir mal zum aktuellen Spiel am Freitag auf St. Pauli. Wie sieht es momentan in der Mannschaft aus? Sind Spieler gesperrt, verletzt?
Gesperrt ist, glaube ich, niemand. Verletzt ist bloß Füllkrug, der wird auch die Saison nicht mehr spielen. Ansonsten...
Gebhardt.
Ja, Gebhardt ist auch ein Langzeitverletzter, den sehen wir eigentlich gar nicht mehr dazu. Ansonsten sind, glaube ich, alle fit, soviel ich weiß.
Mhm. Was derzeit nicht so viel bedeuten muss. Also für den Gegner.
Okay. Was meint ihr denn, was das werden wird am Freitag? Also ist die Saison abgeschenkt und ein ambitionierter 16. wenn er richtig Druck gibt, kann das schaffen? Oder?
Ich denke mal, abgeschenkt ist es definitiv nicht. Also in Nürnberg hat man dadurch derzeit nicht nur das Problem, dass man vielleicht nichts mehr unten reinrutschen kann. Es geht natürlich auch um Glaubwürdigkeit für die nächste Saison und das sind alle sehr angespannt derzeit. Die Spieler sind auch selber auf dem Prüfstand, wer für nächste Saison überhaupt noch in Frage kommt. Man ist natürlich komplett unzufrieden rund um Nürnberg mit unserem Vorstandssport, mit dem Mannschaft, mit dem Kader. Und da muss sich jeder beweisen. Und ich glaube, das wird das größere Problem auch wiederum sein, dass wir tatsächlich Druck verspüren und eben nicht befreit spielen können. Also ich glaube, St. Pauli wird den gleichen Druck haben wie Nürnberg. Wir müssen vielleicht jetzt nicht aus punktetechnischen Gründen unbedingt punkten, aber eben aus Gründen der Gesamtsituation, sonst eskaliert uns das Ganze ja noch.
Geht es noch um Verträge wahrscheinlich auch und so, oder ist das, wie ist das bei euch fortgeschritten?
Naja, es geht um die Gesamtsituation. Momentan ist ja tatsächlich so, wir haben heute Abend, ja, werden wir aufzeichnen, eine Aufsichtsratssitzung, wo man ja übrigens über einen personellen Neuzugang aus St. Pauli diskutiert.
Ah ja, ich hörte davon.
Genau, indem wir euren Finanzchef abwerben wollen.
Geschäftsführer Michael Mieske, wenn ich
genau, richtig informiert bin. Genau, der ist bei uns ja in den Gesprächen. Darüber soll es unter anderem heute Abend gehen, wenn man den Medienblättern und dem Umfeld da Glauben schenken mag. Und da geht es tatsächlich um die Gesamtausrichtung. Ist der Kader für nächste Saison geeignet, dann um den Wiederaufstieg zu kämpfen? Ich hoffe mal nicht in die zweite, sondern in die Bundesliga. Aber ist er überhaupt in der Lage und wer führt das Ganze? Und das ist natürlich schon so, je mehr Niederlagen wir jetzt kassieren, desto kritischer wird das Ganze beäugt und desto härter fällt wahrscheinlich der erneute Umbruch aus.
Das heißt, da wird heute Abend besprochen, dass ihr uns am Freitag gegen die Wand spielt und Michael Mieske gleich mitnehmt, oder?
Wie genau, wir klauen euch die drei Punkte und euren Finanzchef. Ja, so in der Art. Also ich denke mal, wenn wir jetzt ein bisschen Linie reinbekommen auf diesen Positionen, wir haben ja unseren Finanzvorstand Woi vor einigen Wochen mit gegenseitigem Einverständnis entlassen oder uns davon getrennt. Also wir brauchen da Ruhe auf diesen Positionen und darum geht's heute Abend. Und Siege hätten da im Umfeld natürlich auch gut getan, um solche zukunftsweisenden Entscheidungen zu fällen. Und die haben wir momentan einfach nicht. Und deswegen sind die Fans unruhig, Umfeld ist unruhig. Macht nicht so viel Spaß momentan.
Ja. Okay, dann schauen wir mal, was das wird am Freitag und auch mit Michael Mieske, was natürlich wahrscheinlich auch stark davon abhängt, wie wir die Saison abschließen.
Lasst ihr denn den gehen überhaupt? Wie ist denn der Mann für euch, wenn ich mal so eine Gegenfrage stellen darf?
Also er ist schon lange dabei. Er macht seinen Job ruhig und unaufgeregt. Und ich glaube, das spricht für ihn. Und ja, ich weiß gar nicht, wie lange er jetzt schon dabei ist, seit 6, 7, 8 Jahren. Also insofern kann er so viel nicht falsch machen. Und ja, ich denke, es hängt natürlich stark davon ab, irgendwie, ob wir absteigen oder nicht, muss man ganz klar so sagen. Michael Mieske wird nicht in der dritten Liga bei St. Pauli sein, wenn es da ein Werben um ihn gibt, denke ich mal. Und alles andere, wenn wir in der zweiten Liga bleiben, muss man halt schauen. Ich kenne seine persönlichen Ziele nicht. Sein Umfeld nicht und ich weiß nicht, wo er noch hin möchte. Insofern, tja, ich denke, die Entscheidung wird schwieriger für ihn, wenn wir drin bleiben.
Aber ihr nehmt es dazu, wie du so klingst, ihr nehmt es doch relativ sportlich. Wenn er geht, geht er. Also das ist da keine persönlichen Ressentiments, wo man sagt, ja, wird er gerne im Fußball sehr emotionalisiert, dass dann, wenn einer mit dem Abschied Gedanken macht, dann wird er ja gleich als Judas beschrieben. Den Eindruck habe ich bei euch ja nicht. Ne?
Nee. Also vielleicht, weiß ich nicht, ich bin halt ja auch, sag ich mal, so Berater und in der Branche und so. Und wenn da jemand wechselt, dann wechselt er halt. Dann ist es halt so, ne? Also, das sehe ich jetzt nicht so. Das sehe ich, wie du schon sagtest, sportlich eher halt. Auf jeden Fall. Also, dann ist das halt so, ne? Das liegt dann ja auch an demjenigen selbst. Ne? Wenn er dann halt was anderes als besser empfindet, ja, warum nicht? Dann ist das halt so. Seid ihr am Freitag in Hamburg beide, oder?
Nein. Also wir sind ja die vielleicht nochmal ein Satz
zum Anfang. Würde Zeit auch nicht hinhauen.
Genau, wir können ja nicht fliegen. das ist jetzt unser Insider-Joke, weil ja momentan in Nürnberg heiß diskutiert wird, dass die Mannschaft sich geweigert hat, mit dem Bus hochzufahren und zumindest nach Medienberichten aus eigener Kasse hochfliegt. Das ist momentan in Nürnberg so ein bisschen so ein Boulevardthema. Nee, aber vielleicht nochmal ganz ein Satz deswegen zu, warum sind wir nicht da? Also zumindest warum bin ich nicht da? So bin ich eigentlich zu Club Fans United gekommen. Ich bin aus der Nürnberger Ecke nach Frankfurt beruflich gezogen und konnte eigentlich nur noch selten ins Stadion gehen. Auch mit Familie, später erst recht nicht mehr. Und so war das Bedürfnis nach Informationen rund um Nürnberg eigentlich bei mir relativ hoch. Und so ist es eigentlich bis heute noch. Also ich bin meistens so eingebunden am Wochenende, dass ich da selten dazukomme. Natürlich schaue ich mir die Spiele an, dafür hat man mittlerweile ja Bezahlfernseher. und versucht es sofort zu verfolgen. Aber das ist so ein bisschen das Bedürfnis für mich gewesen, Internetplattformen zu finden, wo man sich mit Fans austauschen kann, obwohl man nicht die Möglichkeit hat, ins Stadion zu gehen oder auf Auswärtsfahrt zu gehen. Und das macht doch ein bisschen Clubfans United aus, dass wir da sehr viele haben, denen es ähnlich geht und wo man sich einfach austauscht mit denen, die da waren und so eine Community hat, wo man Informationen zusammenträgt und auch ohne Stadionbesuch sich eigentlich noch als Clubfan gut fühlen kann.
Hm. Nochmal eine kurze Frage. Wieso sollten die auch mit dem Bus nach Hamburg fahren? Also Nürnberg-Hamburg ist ja so eine 1A-Route eigentlich.
600 Kilometer sind es, glaube ich. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eine finanzielle Geschichte. Ne? Wir müssen ja sparen in Nürnberg.
Ja, das ist, glaube ich, wenn man jetzt tatsächlich dem glaubt, was man so liest, dann ist es natürlich auch so ein bisschen so ein kleines Machtkämpflein. Die einen sagen, ja, ohne Leistung, wenn er so kickt wie ein Zweitliga-Kicker, dann könnte er auch transportieren wie ein Zweitliga-Kicker.
Da könnte er auch zu Fuß nach Hamburg kommen.
Genau, ja, so ein bisschen. Ne? Und die anderen sagen halt, sag mal, für den Flug, das zahlen wir dann selber, bevor wir uns da 6 Stunden im Bus setzen.
Ja. Dann ja. Weiß ich jetzt gar nicht. Dann kommt man doch lieber mit dem Bus, dann sind die vielleicht kaputt, wenn sie ankommen oder so. Weiß ich nicht, nein.
Also ja, aber das sehen wir genauso. Wir sagen mal so, ich habe da auch, denkt man mal, wenn man Sportler ist, ist da eine Busfahrt auf die Länge heutzutage ja nicht mehr nachvollziehbar, wie man auf so eine Idee kommt. Aber gut.
Ja, vor allen Dingen, das Nürnberg-Hamburg wird, glaube ich, in der Frequenz von 5-mal am Tag angeflogen, so gefühlt irgendwie.
Ja.
Und ja, naja, gut. Wie auch immer. Wisst ihr denn generell, wie sonst die Fans anreisen werden, wie das organisiert ist?
Unterschiedlich. Da werden viele mit dem Bus fahren, werden auch wahrscheinlich viele mit dem Zug fahren. Also ist mir jetzt ganz normal, denke ich, ne? Wie das halt so ist. Viele werden mit dem Zug fahren, es werden auch einige Fanbusse fahren. Mhm. So wie immer.
Ja, also es gibt nur wenige uns bekannte Aktionen, wo man wirklich gemeinsam eigentlich eine Aktion macht. Leipzig war jetzt einmal Aktion, nach Frankfurt hat man immer wieder gerne Aktionen gemacht und natürlich zur Nachbarstadt. Da gibt es immer wieder ganz berüchtigte gemeinsame Aktionen, aber sonst ist es eine normale Fananfahrt über organisierte Bussen.
Ich hatte ja mal die schönste Auswärtsfahrt zu euch damals 2001, als wir aufgestiegen sind. Als St. Pauli 2-1 gewonnen hat, durch ein spätes Tor von Dennis Baris. Und das war eine wunderschöne Hin- und Rücktour und das werde ich auch nicht vergessen. Das nur so am Rande nochmal. Gibt es sonst noch irgendwas, von dem ihr erzählen wollt oder was ihr noch wissen wollt?
Freut ihr euch nächste Saison auf den HSV?
Ja, das ist eine gute Frage.
Freuen wir uns? Ja, also ja, klar. Also in Derby ist das Salz in der Suppe und wenn es da 2 Spiele geben soll, dann freuen wir uns drauf. Definitiv.
Aber also bei euch ist es, weil das ist ein bisschen so eine Diskussion, die es bei uns auch immer gibt. Also freuen wir uns, wenn Fürth absteigt. Da gibt es ganz unterschiedliche. Die einen sagen so nach dem Motto, die Saison kann noch so schlecht sein, wenn Fürth es noch schlechter geht, dann ist es gut. Andere sagen, so ähnlich wie du, es ist immer ein gutes Derby, immer was los, Salz in der Suppe. Das ist schon interessant, wie es bei euch in Hamburg ist. Also ob da so der Hass so groß ist, dass man
sagt. Ja, ich würde sogar positiv ausdrücken. Ich würde einfach sagen, Hamburg ist groß genug für 2 Zweitligisten. Und insofern schön. Gerne. Ja, also warum nicht? Wir sind ja gegen den HSV seit wie vielen Jahren? Seit mehreren Jahren ungeschlagen. Und so hätten die auch mal wieder, das wollen die auch mal zwischendurch anbieten, vielleicht mal eine Chance, wieder mal gegen uns zu gewinnen.
So, gut, ja. Nee, aber was natürlich auch interessant ist, aber was wir immer wieder diskutieren, wir machen ja immer auch, also in der Regel vor Spielen immer Interviews mit Fans vom Gegner. Und das ein Thema immer häufig dabei ist eben diese zweite Liga. Ist es überhaupt noch realistisch, dass eine Mannschaft wie St. Pauli oder auch Nürnberg als Traditionsverein dauerhaft in der Bundesliga spielt? Seht ihr das eigentlich so, dass die zweite Liga mittlerweile die Traditionsliga wird, während oben die Geldliga spielt? Oder sieht man das entspannter?
Wie jetzt so generell die Meinung dazu ist oder die öffentliche Meinung, kann ich gar nicht sagen. Aber ich glaube natürlich, das, was wir an der Entwicklung in der ersten Bundesliga sehen, wird natürlich auf Dauer und über die Jahre immer mehr natürlich auch auf die zweite Liga widerspiegeln. Das heißt, die Mannschaften, die sich über bestimmte Maßnahmen teure Spieler kaufen können, die viel, die viel Budget haben, die wird es natürlich auch in die zweite Liga treiben. Ne? Also wenn du irgendwann die erste Liga voll hast mit diesen Vereinen, die das so können und die auf irgendwie, naja, nicht auf einem Level spielen, aber die so aufgestellt sind, kann das natürlich auch die zweite Liga betreffen irgendwann. So, und ich glaube, wichtig ist einfach zu gucken, was mache ich jetzt heutzutage mit der Tradition und wie kann ich halt aus dieser, ich will jetzt nicht sagen Kapital schlagen, das hört sich so negativ an, aber wie kann ich da quasi ja meine Geschichte so aufgreifen, dass ich auch auf Dauer dafür Geld bekomme und den Verein und die Mannschaft am Leben erhalte. Und ich glaube, dass das ist möglich, wenn man da das ordentlich und richtig macht. Und ich glaube, ein Schritt dazu kann sein, dass man sich halt nicht von einem großen Sponsor abhängig macht, sondern einfach das, was man, ja, was der Verein widerspiegelt, auf viele Sponsoren, auf viele Leute stellt, die ganz einfach dem Verein ja wohlgesonnen sind. Das können genauso gut 30.000 Fans sein, ja, die das mitfinanzieren.
Ist ja bei Fortuna Köln, glaube ich, auch nicht so gut gegangen. Also Fortuna Köln, glaube ich, hat auch dieses basisdemokratische Prinzip versucht. Da ging es ziemlich in die Hose, glaube ich.
Ja, ich glaube,
also die Diskussion haben wir natürlich momentan ganz, ganz heftig, dass wir sagen, können wir so als Verein, wie wir jetzt organisiert sind in der klassischen Struktur, auf Sicht überhaupt oben angreifen? Oder müssen wir nach und nach die Ingolstadts und Leipzigs und Würzburger an uns vorbeiziehen lassen, weil wir uns immer noch krampfhaft an alte Vereinsstrukturen binden und uns damit auch vor den großen Geldgebern verschließen. Das ist natürlich so ein bisschen das Thema, das wir dann haben, weil wir sagen, wir merken einfach, dass wir trotz jahrelang Bundesliga jetzt immer noch nicht in der Lage sind, da wirklich zu kontern und dagegen zu halten. Also wir sackten auch sofort durch, sobald wir mal ein, zwei Jahre nicht Bundesliga spielen. Und das ist natürlich eine bedenkliche Entwicklung irgendwo. Mhm.
Also klar, wir sehen jetzt erstmal die ganzen Beispiele, die üblichen Namen, die üblichen Verdächtigen. Und wenn du sagst, bei Fortuna Köln ist so eine Geschichte gescheitert, okay, klar. Aber ich glaube schon, dass man in anderen Formen auch erfolgreich sein kann. Und es wird immer einen geben, der zuerst damit erfolgreich sein wird, eventuell. Mhm. Und das wird auch dann also eine positive Wirkung haben auf andere Vereine. Natürlich ist das schwierig, keine Frage. Aber jetzt bei uns zum Beispiel, ich traue uns das zu. Wir haben seit Herbst ein neues Präsidium um Oke Göttlich, der genau mit der Prämisse angetreten ist, diesen Verein sozusagen für die Zukunft so aufzustellen, um ja in den ersten zwei Profiligen mitzuhalten, aber nicht mit dem, was andere Vereine vorleben, sondern eher ja auf einer breiten Ebene, wo halt auch Fans involviert sind und die Fans eine große Rolle spielen.
Ich würde es mir wünschen, also ich würde es mir wirklich wünschen, dass ich, bevor sich auch der Letzte da quasi kapituliert hat vor dem sogenannten Kapital, dass sich da vorher solche Lichtblicke durchsetzen und auch Vorbildcharakter haben. Ich glaube, das braucht man momentan auch bei den Fans, dass man nicht ganz so, mittlerweile stecken sehr viele Fans auch schon den Kopf in den Sand und sagen, ja, dann macht halt Kapitalgesellschaft, das hat ja alles keinen Sinn. Ich glaube, es wäre schön, wenn sich so solche Beispiele bilden. Also ich würde mich sehr freuen.
Ja, schauen wir mal. Ich denke, das ist erstmal ein ganz gutes Schlusswort für heute. Und ich würde einfach sagen, wir sprechen uns nächste Woche wieder, auch wieder am Montag. Und dann schauen wir mal, wie das Spiel ausgegangen ist. Und ja, ansonsten würde ich erstmal sagen, habt erstmal vielen Dank, dass ihr die Zeit hattet heute Abend. Und den Hörerinnen sage ich erstmal Tschüss, macht's gut und Forza, bis Freitag.